ARD.
Ich würde beim Thema Getränke mal zwei Gruppen unterscheiden wollen. Funktionsgetränke, also gegen Durst, gegen Müdigkeit, gegen Nüchternheit und dann Getränke für den Genuss. Also je nachdem, was man unter Genuss versteht. Ich, Steffi, du weißt es, ich genieße Sachen, möchte jetzt keine Markennamen nennen, aber so ein buntes Etikett ist von Vorteil.
Ich freue mich auch immer, wenn ich dir was mitbringen kann aus dem Sortiment.
Aus dem Kinderparadies des Supermarktes. Ich bin dankbarer Abnehmer. Ich könnte wirklich aufgetautes grünes Wassereis trinken. Mm. Das würde wirklich in meiner Geschmackswelt schon unter Genuss verbucht werden. Oder einen guten Jahrgangskieber. Bin ich auch offen für, wenn er schön gekühlt ist, richtig frisch gekühlt.
Das
ist dafür ist Platz.
Das ist Platz, ne? Ja, deshalb schließe ich dir heute den Garten Eden auf, dass du mal was Neues erlebst. Eine neue Welt, die du ohne Reisedurchfall durchschreiten darfst. Die Welt der Weine. Ja? Ich trinke ja gerne Wein, ich bin aber selbstkritisch genug, dass ich mir eingestehen kann, ich habe gar keine Ahnung davon, 0,0. Ich mag das einfach gerne trinken. Und jetzt könntet ihr natürlich auch sagen, mein Gott, ich habe auch keine Ahnung von Monster Energy, sauf ich trotzdem. Mhm. Aber Wein, das soll ja eine echte Wundertüte sein. Und da sind wir ja aufgeschlossen. Ne? Bei allem, was Vergnügen bereitet, da sagen wir ja.
Ja, ich sage auch ja, Steffi, hol mich von der Dose, hol mich vom Trinkpäckchen. Ich bin jetzt erwachsen, zeig mir die Abenteuer, die tief unten im Weinglas auf mich warten.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Barnowski findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag und zwar für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Ich habe mehrere Alternativen. Wein, wie kann ich endlich mitreden? Wein, wissen, was soll die Scheiße? Wein, mehr als nur besoffen sein. Sucht euch eine Sache davon aus.
Gefällt mir alles. Also ich weiß jetzt schon, ich werde mir mit dieser Folge bei allen Weinkennern und Kennerinnen von euch die Sympathien komplett verspielen. Ich habe nämlich nicht nur keine Ahnung von Wein. Ich mag ihn auch nicht besonders gerne. Ich würde Rotwein gern kalt trinken. Noch lieber würde ich ihn trinken, wenn er Sangria wäre. Dann würde er mir richtig gut schmecken. Ich war mal, das möchte ich direkt zu Anfang erzählen, mit meinem lieben Freund Pascal, du kennst ihn auch.
Ja.
Liebe Grüße. Bin ich in einen passiv-aggressiven Streit geraten, als wir gemeinsam Italienurlaub gemacht haben und wir waren in einem sehr, sehr guten Restaurant mit einer sehr guten Weinkarte und ich habe eine Fanta bestellt. Und da war der richtig wütend.
Das wäre sicherlich im Sinne von Cornelia Pauls gewesen, die ich ganz herzlich grüßen will, aus Weimar. Die ist Verkehrspsychologin und hat nochmal einen ganz besonders kritischen Blick aufs Thema, hat sie uns über unsere E-Mail-Adresse geschickt, flexikon.ndr.de. Und weil sie Verkehrspsychologin ist, da bereitet sie Leute vor auf die MPU, diese medizinisch-psychologische Untersuchung. Zum Beispiel, weil die wegen Alkohol am Steuer ihren Führer Schein verloren haben. Insofern appelliert sie an uns, auf das Thema Wein auch mal kritisch zu gucken. Das wollen wir ja auch gerne vorwegstellen. Keine 20-Euro-Flasche grüner Veltliner sein oder ein kleiner Schlüpferstürmer. Alkohol im Straßenverkehr ist immer schlecht und kann süchtig machen. Ne? Und ja, halt gerade wenn du Verkehrsteilnehmer bist im Auto oder mit dem Fahrrad oder mit dem E-Roller, lass die Finger davon. Wir beherzigen das auch. Und ich gehe mal davon aus, ihr, die ihr unseren Podcast hört, ihr wisst das.
Ich habe auch gleich noch eine Studie mitgebracht zum Thema, wo es auch nochmal so ein bisschen um Alkohol geht. Aber vorher möchte ich dir noch einmal sagen.
Ich möchte
sagen,
noch ganz kurz was vorher sagen.
Mhm.
Ja, weil ich ja gerade bei der Post war. Lass das kurz abarbeiten, weil wir machen diese Folge ja zum Beispiel auf ausdrücklichen Wunsch von Maike, die uns geschrieben hat, dass sie mit Wein Probleme hat. Also nicht mit Wein, weil sie zu viel davon trinkt, sondern weil sie keine Ahnung hat. Oder auch Alisa. Die haben sich das ja ausdrücklich gewünscht. Und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl.
Was ich im Zusammenhang mit Wein mit Abstand am allerunangenehmsten finde, ist, wenn man in einem Restaurant bestellten Wein probieren soll. Da will ich mich wirklich vor Schamgefühl anzünden. Und ich frage mich immer zwei Dinge. Zum einen, welches Arschloch sagt wirklich nach dem Probieren, nee, den können Sie wieder mitnehmen, den mag ich nicht. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, warum darf man Wein probieren und andere Getränke nicht? Also ich kriege ja bei Cola und Bier kriege ich auch keinen Probierschluck, wo ich dann noch sagen kann, oh, da ist aber ein bisschen die Kohlensäure schon raus, gebe ich zurück. Aber bei Wein muss man immer vorher einmal kurz probieren. Und
ja,
dann
kostet
schmeckt, warum?
Ja auch mehr. Also erstens kostet's mehr und zweitens dachte ich, unsere gemeinschaftliche Weinprobe hätte dir die Augen diesbezüglich geöffnet, aber anscheinend ist der Lernerfolg gleich null.
Dazu kommen wir später. Ja. Zum Lernerfolg unserer gemeinsamen Weinprobe. Wir hatten einen tollen Abend, kann ich euch schon mal sagen. Ich habe wieder Studien gesucht zum Thema und ich habe eine mitgebracht, die mich sehr interessiert, aber auch unterhalten hat, ehrlich gesagt. Sie kommt von einer Gruppe internationaler Forschender und wurde veröffentlicht von der Fachzeitschrift The Lancet. Steffi, du wirst es im Abo haben.
Das hast du hier öfter schon mal erwähnt, außerdem ja? genauso wie Karl Lauterbach.
Den habe ich auch schon öfter erwähnt.
Nein, aber der erwähnt dieses Paper auch. Also Papers in The Lancet.
Ach, guck mal, dann ist das ja eine
nicht
gute Adresse.
Auf jeden Fall.
Diese Studie spricht nämlich eine Verzehrempfehlung aus für Wein, also beziehungsweise für Alkohol im Allgemeinen. Achtung, kommt jetzt für euch. Jüngere Frauen, und jünger meint grob unter 40, sollten höchstens 2 Esslöffel Wein oder 100 Milliliter Bier pro Tag trinken. Jüngere Männer sogar nur ein Schnapsglas, also 40 Milliliter Bier oder, Achtung, 2 Teelöffel Wein. Und den 28-jährigen Ballermann-Urlauber will ich sehen, der da mit 2 Esslöffeln Wein aus dem Negerpack geht. Zufrieden. Das glaube ich kaum.
Aber wenn er das ganze Jahr gespart hat, das könnt ihr jetzt mal zusammenrechnen, was da zusammenkommt.
Ja.
Da ist doch schon so ein Eimer Sangria mit drin.
Eine andere Empfehlung kommt vom Robert-Koch-Institut. Das sagt, die Grenzwerte für riskante Alkoholtrinkmengen liegen bei mehr als 10 Gramm pro Tag für Frauen und 20 Gramm für Männer. Und 10 Gramm reiner Alkohol ist so ein kleines Glas Bier oder ein Sekt oder ein doppelter Schnaps.
Also aber das mehr ist haben so, wir jetzt auch nicht getrunken bei unserer Weinverköstung.
Ich habe weniger getrunken. Ja. Ich glaube, ich komme nicht mal auf ein Glas insgesamt.
Wollen wir auch direkt mal sagen, wir waren mal in der Weinprobe, aber wir haben uns da nicht richtig ausgelebt.
Steffi war mit dem Rad, ich war mit dem Roller. Wir hatten Anschlusstermine. Also wir waren ein bisschen, wir waren wirklich richtig im beruflichen Modus da. Wir waren gar nicht so, wir waren auf der Spaßbremse.
Bisschen, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja.
Ich habe mich richtig doll auf diese Folge gefreut und eigentlich auch nicht wegen des Alkohols, weil ich, wie gesagt, ich hasse es, etwas zu trinken, wenn ich noch arbeiten muss.
Mhm.
Also ich winke ja auch schon bei so einem Geburtstagssekt, winke ich schon aus der Ferne ab.
Wenn jemand Mancherie anbietet, denkst du schon heute nicht.
Okay. Kann ich überhaupt nicht. Aber ich hatte so Lust auf die Welt der Tannine. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, nachdem ich mich da so eingearbeitet habe, ich werde mal so Expertin. Das Wine-Tasting wird mein Golfplatz. Das würde ich mir zumindest wünschen. Oder wenn ich so Rentnerin bin und dann mache ich, glaube ich, auch so Weinreisen in die schönsten Anbaugebiete Europas. Das kann ich mir vorstellen. Wobei, wenn ich Rentnerin bin, dann liegen die schönsten Weinanbaugebiete
oder
Europas
Wasser.
Wahrscheinlich. Ja, oder in Kiel.
Ach so.
Von hier aus gesehen. Ansonsten, das ist meine Perspektive fürs Alter. Mein Einstieg ins Thema Wein war ja eigentlich eine Bierproblematik. Ich mochte irgendwann kein Bier mehr.
Stimmt denn mit der nicht?
Ja, mag ich bis heute nicht so gerne.
Mm.
Genau, und dann bin ich natürlich im Supermarkt in die Knie gegangen, Bückware, ne?
Was gibt's denn hier unten Schönes für 2,89?
Ja, also muss man ja so ausgleichen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Kiste Oettinger und einen schönen Chablis für 1,99. Es gibt sicherlich auch Leute, die sind so Kinder aus gutem Haus, wo immer ein Jazz gehört wird und dann ein guter Roter aufgemacht und so, komme ich leider nicht her. Aber das haben wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal bekakelt, dass uns das gute Haus leider erspart geblieben
genau,
ist.
Genau, da blieben uns, die Tore blieben uns verschlossen.
Ja, gut, also der Weineinstieg bei mir, wie bei vielen Leuten Anfang 20, einfach mal schön besoffen sein. Aber die Zeiten sind jetzt auch vorbei und da wollen wir auch weg.
Darum soll es nicht gehen. Es geht um Genuss,
schön.
Es geht um Expertise, es geht um quasi eine Art ernsthaftes Hobby.
Also, ich hatte ein augenöffnendes Gespräch mit einer Wine-Influencerin. Da gibt es ja deutlich mehr, als ich dachte bisher, weil,
ja?
wie gesagt, du weißt, wie ich das bisher gehandhabt habe mit dem Weintrinken. Und zwar heißt diese Luisa Maria Schmidt. Bring Flavor Home heißt ihr Insta-Account. Da geht es um Weinfragen. Und Lou hat nicht nur Weinwirtschaft studiert, sie ist auch eine richtig gute Entertainerin. Bevor ich dieses Gespräch geführt habe, habe ich auf einer Party erzählt, dass ich das Interview habe mit Lou. Da warst du leider nicht bei der Party.
Ah, ich weiß welche.
Ja. Und da sind die Emotionen dann richtig hochgekocht. Die Menge war nicht mehr zu bändigen. Es ging um eine Frage und zwar, kann Wein mit Schraubverschluss nach Kork schmecken?
Nein.
Hätte ich jetzt auch gesagt, die andere Seite war sauer, war richtig sauer auf mich, dass ich das gesagt
Ach
habe.
So.
Und dann habe ich das Lou einfach mal als erstes gefragt.
Es gibt eine Substanz, die heißt Trichloranisol. Und diese Substanz findet man unter anderem in dem sogenannten Naturkorken. Aber eine Substanz, die einen ähnlichen Geruch hervorrufen kann, findet man zum Beispiel auch in Bleichmitteln. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Keller arbeite, im Weinkeller. Und ich arbeite da, hantiere da irgendwie mit Bleichmitteln rum, was man eigentlich auch nicht machen sollte. Also mit Chlor, also wie ich eine Küche oder ein Bad vielleicht auch putze. Mhm. Dann können halt eben diese Chlorphenole auf das Verpackungsmaterial rüberhüpfen.
Und dann korkt sogar der Domkeller stolz aus dem Tetrapark. Krass, hättest du es gewusst? Nein.
Du lässt mich ja gar nicht ausreden. Nein, hätte ich nicht gewusst.
Also wer zu dolle putzt im Weinkeller, wer kennt's nicht,
genau,
der hat unter Umständen das Problem, dass
lasst
der Wein
in eurem
korkt.
Weinkeller ruhig mal den Schlendrian einkehren. Ja. Das ist nicht schlimm.
Trichot.
Kennst du Leute, die einen Weinkeller haben, privat?
Nein.
Nee, ist auch nicht.
Nein, aber ich würde gerne jemanden kennenlernen.
Ich auch. Wir wollen auf diesem Weg. Oder Steffis privater Insta-Account.
Ja. Gut, und ich finde, damit kann man auch beim nächsten Gespräch nochmal einen draufsetzen. Jetzt haben wir Gewissheit.
Mhm.
Sorry, hab mich vertan. So, wie muss Wein schmecken? Ich weiß ja von Parfümerien, da sagt man ja immer, wenn man sich ein Parfüm kauft, dann darf man 3 Gerüche, kann man noch unterscheiden und dann muss man rund um den Block gehen.
Ja.
Und dann kann man wieder da einkehren. Und dann kann man nochmal 3 Gerüche unterscheiden. Und deshalb habe ich Lou gefragt, ist das bei Wein auch so?
Also 90% von dem, was einen Wein definiert, sind Aromen und 10% ist der Geschmack. 6 Geschmacksrichtungen. Und 90% machen aber die Aromen aus. Und man sagt ja eigentlich so, dass ein guter Parfümeur oder eine, wie gender ich das? Parfümeurin, bis zu 1000 Gerüche auseinanderhalten können. Und ich glaube, das ist so eine Trainingssache. Und ich glaube, es ist auch eine andere Intensität, ob ich irgendwie in Douglas reinlaufe und dann so von so einer Wolke erschlagen werde oder ob ich mal so dezent an einem Gläschen Wein rieche.
Tja, nun haben wir ja die Weinprobe hinter uns. Mhm. Ihr habt sie noch vor euch. Wir kommen ja noch dazu. Wir haben sie jetzt relativ frisch hinter uns. Und da kann ich jetzt aber die traurige Mitteilung machen. Ich kann gar keine Gerüche.
Du hast immer gesagt, riecht nach Weißwein.
Riecht.
Aber
exakt,
das war auch
entsprach
so was
der Wahrheit. Also dein Nässchen war feiner.
Es ist natürlich so, dass Lou den Wein ausspuckt. Die fängt ja schon meistens morgens an mit dem Testen. Die hat ganz viele Kunden. Das wären kurze Tage, wenn die da immer alles runterschlucken würde. Aber sie ist auch ein echter Profi.
Das Krasseste, was ich mal geschafft habe, war an einem Tag 540 Weine oder irgendwas dergleichen. Und ich würde behaupten, dass ich die letzten 100 nicht mehr objektiv und einwandfrei bewertet haben.
Der letzte Wein war schlecht, sagen wir immer.
Ja, ich glaube, ab 250 Weinen oder so, dann schlägt sich das auch durch die Mundschleimhaut durch und dann kannst du, glaube ich, auch.
Kriegt
nicht
man
mehr.
Dann Aften? Kennst du Aften?
Bah, das finde ich so ein ekelhaftes Wort, sag
richtig
das bitte nicht.
Aften, kennst du?
Da hätte ich lieber eine Vulva auf der Zunge.
Oh, mach nicht so große Versprechungen.
Oh Gott. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es so viele Weine gibt, wie du gesagt hast.
Nee, stimmt, da geht's schon los. Habe ich gar nicht hinterfragt. Aber ja, interessant.
Naja, gut. Einstieg. Ich krieg Besuch. Ich brauche Wein. Send help, Lou.
Frage ist, soll der Wein den Abend begleiten oder soll der Wein unterhalten? Wenn der Wein begleiten soll, dann würde ich immer zu Rebsorten oder generell zu Weinen tendieren, die in ihrer Beschaffenheit nicht so aufmüpfig sind. Ja, also die einfach mitlaufen, die Anita gerne trinkt und von mir aus auch der Hans Otto. Das sind dann so, wahrscheinlich so Rebsorten wie ein grüner Veltliner, wie ein Grauburgunder, wie ein Weißburgunder im Weißweinbereich aus dem Einstiegssortiment. Da würde ich immer so ein bisschen drauf achten, so, hey, gibt's da vielleicht einen Ortswein oder einen Gutswein? Es gibt zum Beispiel den Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Die haben immer so einen Adler auf der Kapsel, findet man auch viel im Supermarkt. Da steht da drauf Ortswein. Das sind so rebsortentypische Weine, die jetzt eigentlich gleich irgendwie über die Zunge fahren, sage ich jetzt mal.
Aber die sind nicht ganz unten, sondern da muss man schon eher auf Gürtelhöhe wahrscheinlich ins Regal gucken im Discounter.
Und findest du nicht auch, dass Begleitwein und Unterhaltungswein, dass das klingt wie ein Belastungsgeschenk? Gut, jetzt gibt's aber Gäste, da ist dann doch ganz gut, wenn man was hat, über das man sich unterhalten kann.
Mhm. Ne?
Das kennt man ja. Kommen wir also zum Unterhaltungswein.
Wenn der Wein den Abend unterhalten soll, dann würde ich wahrscheinlich auch zu einer Weinfachhandlung gehen und eine Rebsorte wählen oder einen Wein wählen, den man noch gar nicht kannte. So zum Beispiel ein Wein aus Kroatien, blöd gesprochen, oder aus Georgien oder irgendwas, wo man bis dato gar keine Berührungspunkte mit hatte und über den man richtig schön diskutieren kann. Also man kommt einfach bei Wein, egal bei Weineinkauf im Supermarkt oder auch bei Weineinkauf im Weinfachhandel oder auch bei der Weinauswahl im Restaurant. Man kommt einfach nicht drum herum, sich zumindest so ein paar Soft Skills über Wein anzueignen.
Ich glaube, ich verkehre einfach in den falschen Runden und Bubbles, weil es ist noch nie in meinem Leben passiert, dass man sich mal eine halbe Stunde intensiv über den Wein unterhalten hat. Ach, der kommt ja aus Georgien. Na, wo da denn wohl her?
Ich
da,
auch,
führst
aber
du solche Gespräche?
Nee, aber findest du nicht auch, dass Lou da echt sowas aufmacht, weil ich finde die so sympathisch und so normal, dass ich denke, ja, warum eigentlich nicht?
Wenn Lou das macht,
wenn
können
Lou das
macht,
auch. Muss man nicht immer Siedlern, kann man sich auch mal beim Wein unterhalten.
Und das Schlimmste, das habe ich nie richtig verstanden. Da werden irgendwelche Schafe gegen Lehm getauscht. Das ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Einen schönen Siedlerabend. Nein, möchte ich nicht von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen haben. Die Siedler von Catan. Wir haben übrigens auch gelernt, das kann ich ja kurz mal einstreuen.
Na klar.
Von Torgetis, bei dem wir das Wine-Tasting gemacht haben. Wir haben den auch gefragt, was so eine gute Flasche Wein kosten darf. Und da hatte er gesagt, ich glaube so, um die 10 Euro ist schon wirklich richtig guter Wein, ne? So zwischen 6 und 10 Euro oder so.
Ja, Lou hat mir gesagt, ab 10 Euro fängt es an, interessant zu werden darunter, ehrlich gesagt. Naja.
Okay.
Ne?
Gut.
Was sie jetzt gerade auch gesagt hat, ist, dass man sich ein bisschen informieren muss. Und da habe ich direkt gedacht, oh, das ist unser Angstgegner. Angstgegner, Fachgeschäft.
Mhm.
Das hatten wir schon beim Plattenladen, beim Laufschuhladen, jetzt auch noch Weinladen. Das geht gar nicht. Was für mich immer ein Door-Opener ist, da stelle ich mich gerne meinen Ängsten, wenn da schon so ein weinseliger Günther an der Theke vom Weinladen sitzt.
Als
und,
Gast?
Ja, und schon leicht einen drin hat. Dann denke ich so, hier ist gesellig, hier kann man was fragen.
Ja, darf man sein.
Das wäre für mich, also wenn ich einen Weinladen hätte, würde ich mir jemanden suchen, der gerne schon morgens um 11 Wein trinken,
hinsetzen,
dass die Leute einfach diese Distanz verlieren, wäre meine Idee. Deshalb meine Frage an Lou, wie nähere ich mit dem Weinfachhandel, also ohne Vorkenntnisse?
Und wenn man sagt, ja okay, cool, ich habe jetzt aber gar keinen Bock, irgendwelche Weinbücher zu wälzen, dann würde ich immer empfehlen, sich selber die Frage zu stellen, was schmeckt mir eigentlich und was schmeckt mir nicht? Weil das ist nämlich auch immer die erste Frage, egal ob ich einen Sommelier oder eine Sommelier im Supermarkt habe, das gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr oft, ob ich im Weinfachhandel stehe oder im Restaurant bin, die erste Frage ist, was trinken Sie denn sonst gerne? Und wenn ich dann da stehe und sage, ja, also, keine Ahnung, ja, was schmeckt Ihnen denn? Boah, keine Ahnung, bei Essen können wir sowas immer beantworten, bei Wein nicht. Einfache Sprache in seinen eigenen Worten beschreiben, zum Beispiel, ah ja, ich mag gerne Weine, so leichte Weißweine, die ein bisschen fruchtbetont sind und wenig Säure haben. Bumm, fertig. Wenn da ein guter Berater, eine gute Beraterin ist, wissen die ganz genau, was sie dir empfehlen sollen. Also auch immer ganz wichtig, Preis kommunizieren. Hey, ich habe heute Bock, das und das auszugeben für eine Flasche Wein. Muss einem überhaupt nichts peinlich sein.
Guck.
Ja, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wenn ich reinkomme und sage, hey, grüß Sie, heute Abend würde ich gerne das hübsche Sümmchen von 6 Euro bei Ihnen lassen. Da weiß ich nicht, ob der mich so berät, wie wenn da irgendwie George Clooney reinkommt.
Und ich trinke
Kakao
mit Sahne.
Ja, genau. Normaler, genau, was schmeckt Ihnen sonst? Aufgelöstes Wassereis mag ich gern. Mal so eine Waldmeisterbrause, schönes Kiba. Genau, haben Sie da was? Nee,
naja.
Okay. Aber nein, ich weiß ja, was sie meint. Genau. Also man muss kommunizieren, was
du kannst
schmeckt.
Das natürlich auch machen. Als scheuer und eiliger Mensch kannst du natürlich auch in den Supermarkt gehen, ne? Und einfach mal einen Blick aufs Etikett werfen.
Oder online bestellen.
Genau. Und auch für den Fall hat Lou ein bisschen was uns an die Hand gegeben.
Also wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, dann finde ich Bückzone immer schwierig. Ich würde mal so auf Augenhöhe arbeiten. Grundsätzlich finde ich extrem bunte Etiketten und extrem lange Weinbeschreibungen auf Weinflaschen immer schwierig, worauf man auch achten kann, zumindest wenn man so ein bisschen Wert auf Herkunft legt, ist auf dem Rückenetikett der Zusatz Guts- oder Erzeugerabfüllung. Das heißt, dass der Betrieb die Trauben verarbeitet hat, also von Weinbergseigenen Flächen. Also die Weinberge gehören mir, die Trauben, die da rauskommen, verarbeite ich auch. Wenn Abfüller draufsteht, dann sind es in der Regel zugekaufte Trauben oder halt eben zugekaufter Grundwein. Gilt aber tatsächlich erstmal nur, also ich spreche jetzt nur von deutschen Weinetiketten, weil Österreich ist zum Beispiel wieder ein bisschen anders. Aber das wäre zum Beispiel auch so ein Zusatz. Aber da muss man sich einfach mal so ein bisschen reinfuchsen. Aber es ist wirklich nicht schwierig.
Ich also, kaufe nach Etikett.
Wuppertaler Weinmanufaktur, Finger weg.
Oh, Manufaktur wieder, ja.
Ja, die drei Freunde von der Wuppertaler Weinmanufaktur. Hässlich. Aber ich finde, das ist doch schon mal ein ganz guter Flex, dass du so hinten drauf gucken kannst und weißt irgendwie, das ist Erzeugerabfüllung. Das finde ich irgendwie ganz klug, was mir allerdings im Discounter jetzt wirklich die Beine weggezogen hat, weil ich jetzt leider keinen Wein mehr da kaufen kann. Es ist schade.
Gibt's da gar keine Erzeugerabfüllung?
Na, Günther Jauch macht ja immer was Schönes. Ich weiß nicht, ob er es selber auch abfüllt. Ich glaube eher nicht.
Aber ist Günther Jauchs Wein ein Erzeuger?
Ja, das weiß ich nicht. Den gab es ja früher immer bei einem großen Discounter.
Mhm.
Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Müsste man mal nachfragen.
Läuft's nett? Muss der mal eine Folge Wer wird Millionär mehr moderieren?
Ist er nicht der erfolgreichste Winzer Deutschlands? Das reichen wir nach. Lies es in den Shownotes nach.
Genau. Ihr könnt das mal gegenchecken. Zwei-Quellen-Prinzip. Das erleichtern wir uns einfach, dass ihr solche Recherchen für uns macht. Wir würden einfach mal Behauptungen in den Raum werfen.
Ja, so machen wir das.
Und euch damit beauftragen, zu checken, ob die stimmen. Falls sie stimmen, ist ja cool. Falls nicht, könnt ihr euch gerne melden.
Ja.
So machen wir es ab sofort. Gut.
Sehr gut. Früher habe ich auch gerne mal ohne Brille eingekauft. Da bin ich häufig mit Überraschungen nach Hause gekommen. Und das geht ja jetzt auch gar nicht mehr.
Sonnenblumenöl oder was? Aber ganz günstig.
Ich wollte mich natürlich auf unser Weintasting vorbereiten lassen, weil ich dachte, es wäre blöd, wenn wir beide Leute spielen, die Weintasting machen. Sondern wir wollten ja.
Ah, das habe ich aber ein bisschen gemacht. Ja, du hattest mehr Vorbildung als ich, muss ich zugeben.
Ich wollte nicht ohne Grundlagenwissen vorstellig werden. Und so wird's gemacht.
Farbe ist auf jeden Fall was glaube ich, auch ganz oft unterschätzt wird. Aber das macht auf jeden Fall Spaß, die Farbe sich auf jeden Fall mal anzugucken. Dann natürlich der Geruch. Beim Geruch gibt es, wenn wir jetzt so in so einer professionellen Verkostung sitzen, immer verschiedene Einordnungen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es irgendwie rebsortentypisch ist. Und auch hier wieder der Hinweis, man muss sich so zwangsläufig so ein bisschen damit beschäftigen mit der Thematik. Also zum Beispiel, was ist eigentlich typisch für Riesling? Da muss man jetzt nicht groß irgendwas auswendig lernen, aber man kann sich das einfach mal anlesen. Das sind irgendwie 4 Aromen, die irgendwie typisch sein können. Es sollte irgendwie nicht parfümiert sein. Also es sollte nicht irgendwie komisch, also künstlich riechen, sag ich jetzt mal. Und worauf man auch noch achten kann, ist, ob der Wein fehlerfrei ist. Also hat er zum Beispiel einen Korkgeruch oder hat er einen richtig starken Böxer? Das sind auch so Fehlaromen, die man sich einfach mal anlesen kann. Also
Böxer wird jetzt aber davon ausgegangen, dass ich weiß, was das ist.
Erklär ich dir gleich. Aber okay. Kannst du sagen, was ich dir eigens für diesen Schritt mitgebracht habe? Fürs Riechen habe ich dir gekauft.
Steffi hat mir ein Aromarad gekauft. Das ist mein ganzer Stolz.
Richtig. Darf ich dir sagen, dass du es auch gestern bei der Weinprobe hast liegen lassen?
Ja, das darfst du.
Trag's dir heute nach.
Mein Glas ist mitgebracht.
Na klar.
Danke ich dir ganz herzlich.
Und wenn ich demnächst bei dir zu Besuch bin, gucke ich, wo du es aufgehängt hast.
Okay, ich werde es wohl rahmen lassen, denke ich. Auf Leinwand werde ich es ziehen, das Aromarad. Oder ich hänge es, wie man es mit Rädern in der Stadt macht, an die Wand.
Ja, aber es ist super, weil das kann man beim Deutschen Weininstitut bestellen. Kostet 3 oder 4 Euro.
Und so viel hast du für mich ausgegeben. Steffi, das wäre doch nicht nötig gewesen.
Und auf der anderen Seite, was Lou gerade gesagt hat, auf der anderen Seite stehen immer diese 4 typischen Gerüche, Aromen, die für einen Wein typisch sind. Wir sind hier ja im Flexikon und da geht es ja darum, Wissen anzuhäufen und dann zu gegebener Zeit auch unter die Leute zu bringen. Sich einfach unsympathisch zu machen.
Ja.
So, wir waren beim Thema Böxer.
Ach ja, was ist das?
Das erklärt jetzt Lou.
Ach so.
Also es gibt einen guten Böxer, das ist salopp formuliert wie ein Pups im Auto, Fenster runtermachen oder wegatmen, der geht von alleine weg mit ein bisschen Luft. Und es gibt den sogenannten Mercaptan-Böxer und da formuliere ich immer so schön, ist wie wenn du Scheiße am Schuh hast, das geht nicht mehr weg. Das ist das Hopf von Malz verloren, das riecht wirklich so. Also das riecht wie Stall, wie Schweineschied. Ne, das sind so Sachen, so Fehler, die tatsächlich häufiger, oder Fehler, ne? Das hängt ja auch immer vom. Es gibt auch Leute, die stehen da drauf, ja. Also Kinky Wine Drinkers, keine Ahnung.
Der Böxer in der Badewanne mit der eigenen Böxer.
Aber dann stinkt der Wein oder was? Ich hab's immer noch nicht. Also dann hat der so einen schlechten. Ja,
da hat er einen Fehler, okay. Genau, richtig. Hätte ich mich jetzt stundenlang dran aufhalten können, aber lass uns weitermachen mit der Weinprobeanleitung. Der Böxer ist seines Weges gezogen. Und was machen wir dann?
Naja, und dann riechst du einmal am Glas, dann kannst du das Glas ein bisschen schwenken, dann riechst du nochmal, dann nimmst du den Wein im Mund und dann würde ich immer gucken, reflektiert eigentlich die Nase des Weins auch also spiegelt sich das auch am Gaumen wieder? Wie sind die Tannine, also das Gerbstoff? Ist es unangenehm? Ist es reif und wohlig? Oder ist es ruppig und kratzig? Also bleibt einem regelrecht die Spucke weg? Dann kann man überlegen, okay, wie ist eigentlich die Säure? Ist die gut eingebunden oder ist die sehr störend? Ja, oder aggressiv sogar vielleicht schon. Ist der Wein trocken, halbtrocken, lieblich oder süß? Ja, also wie ist die Süße integriert? Wenn er zum Beispiel auch lieblich ist, ist das gut eigentlich integriert oder ist das bappig und irgendwie so, weil hättest du einen Zuckerguss angerührt und hast Zitronensäure mit Wasser verwechselt? Das ist so eine Sache. Und auch Alkohol spielt eine Rolle, ne? Also ich würde niemals einen Wein nach dem Alkoholgehalt kaufen. Also ich würde jetzt nicht drauf gucken, oh, der hat aber 13,5, den kaufe ich jetzt nicht, weil Alkohol immer gut integriert sein muss. Also es gibt Weine, die haben vielleicht dann zu viel an Alkohol. Es gibt aber durchaus auch Weine, die haben zu wenig an Alkohol. Und Alkohol ist immer so wie Butter im Mürbeteig, ne? Also hast du keine Butter drin, schmeckt das halt an nichts. Ne? Und dann zum Schluss natürlich auch der Abgang. Also ist der Wein schnell weg oder bleibt der richtig schön lange im Mund erhalten nach dem Rausspucken oder Runterschlucken? Und ist der Abgang schön? Also ist das ein wohliger Geschmack oder ist es so, wie wenn du ein Stück ranzige Butter probierst und denkst dir danach so, boah, das kriege ich gar nicht mehr aus dem Mund raus.
Musst du direkt an das Zeug denken, was man nehmen muss, wenn man abführt, bevor man so eine.
Habe ich ja noch nie gemacht, aber da hattest du ja letztens einen richtig schönen Tag. Ne?
Ein schneller, schmerzloser Abgang. Ja. Wünschenswert gewesen, aber leider wurde dieser Wunsch nicht erfüllt. Naja, also ich dachte mir schon, dass Alkohol ein Geschmacksträger ist. Also sonst könnte man ja sehr leicht darauf verzichten. Das wäre für alle besser. Jetzt gönnt sich ja jetzt nicht jeder so eine Weinprobe wie wir gestern. Mhm. Und man kann das Thema natürlich auch privat öffnen, statt ein Gesellschaftsspiel zu spielen.
Oder dabei.
Dabei auch. Und dann macht man das so, dann kauft man eine Rebsorte aus drei unterschiedlichen Anbaugebieten. Und dann bräuchte man halt noch ein paar Bekannte, Anne. Das, so. Und dann kann man mit denen, sonst wird es ja auch ungesund und lame. So. Und dann kann man zu dritt oder zu viert oder zu fünf Weinprobe
machen. Und ein Aromarad braucht man auch.
Das haben wir ja nun. Können wir kopieren.
Weißt du, was meine Eltern haben? Darf ich das ganz kurz erzählen? Pass auf, Kniffel, ne? Du kennst ja das
Spiel. Haben meine Eltern auch. Nein, okay,
pass auf.
Ich ahne, was du sagst. Deine Eltern haben einmal in ihrem Leben einen Block gekauft. Seitdem kaufen sie keinen neuen mehr, weil sie kopierte Kniffelseiten haben.
Du hast recht, aber es ist noch schlimmer. Oh. Sie haben nicht mal das Original Kniffel gekauft, sondern sie haben etwas gekauft, das heißt Knubbel.
Und jetzt nach 30 Jahren
sitzen wir da immer mit den kopierten Blättern
aus
und spielen
70ern.
Knubbel.
Genau. Die
1978er-Version. Und man kann gar nichts mehr lesen. Man muss nur gegen Licht halten oder man weiß halt einfach.
Steffi, kannst du deinen Eltern bitte mal einen Original-Knüffelblock schenken?
Das ist eine gute Idee, danke.
Da hast du schon mal ein Weihnachtsgeschenk. Ist ja nicht mehr lang.
Was sagt das über mein Elternhaus aus?
Es ist sparsam, aber irgendwie am falschen Ende gespart. Also Mama, ob man da nicht irgendwie dann eher, ich sag mal, einen Trip mit der Ida Diva weniger macht, statt ein Knubbel. Don't judge my parents. Nein. Aber wir kaufen mal für deine Eltern einen schönen Kniffelblock.
Das ist gut, meine Mutter hat bald Geburtstag. Ja. Danke, Lou. Und wenn ihr bisher noch nicht so richtig Bock auf Wein habt, aber irgendwie denkt, mein Gott, ich muss mich mal irgendwo intellektuell empowern, guckt euch mal deinen Insta-Account an.
Wie heißt der nochmal?
Bring Flavor Home. Und es ist wirklich richtig lustig, unterhaltsam und die macht auch so einfach richtig viel Spaß.
So, ich habe Fachzeitschriften gewälzt, Weinfachzeitschriften und es tut mir leid, ich habe mich teilweise bepisst vor Lachen und zwar über Wein- und Champagnerbeschreibungen von Expertinnen und Experten, die diese Geschmacksvergleiche in meiner komplett abgestumpften Geschmackserlebniswelt ad absurdum geführt haben.
Ich hole mir einen Stuhl dazu.
Ja, mach's dir bequem. Einmal ein Champagner, der wird wie folgt beschrieben. Entwickelte Nase mit Reife, saftige Erdbeere. Jetzt Achtung, Hagebuttenmark. Wer zur Hölle weiß, wie Hagebuttenmark schmeckt oder riecht. Frische Wacholderbeer zeigt Kraft und Struktur. Eingebundene Säure, wunderbares Gerbstoffgerüst. Klar und dicht mit Körper. Ich habe noch mehr. Das nächste war irgendein Weißwein, glaube ich.
Aber wer hat das geschrieben?
Experten, die den Wein probiert haben und beschrieben haben. Orangenzeste und frische, fröhliche Fruchtigkeit. Okay, fröhlich. Saftig am Gaumen und trotzdem eine schöne, positive Art von geschmolzener Butter. Warum soll Wein nach Butter schmecken? Weiß ich nicht. Volles Mundgefühl, elegante Zitrone. Elegante Zitrone.
Aber Butter war auch auf dem Aromarad drauf.
Ja, habe ich auch gesehen. Eine Beschreibung habe ich noch. Roter Basilikum. Wusste ich nicht, dass das gibt. Roter Basilikum. Heidekraut, rosa Pfeffer. Könnte ich dir nicht bei einer Sache sagen, wie es riecht? Nee. Roter Basilikum, nee. Heidekraut, frisch beregneter Waldboden, weinig, ach nee, trinkanimierend, leicht säuretragend mit zitrischem Abgang, bleibt haften. Ich bin vielleicht kein großer Weinfan, aber die Begleitliteratur, die feiere ich ab. Kommen wir zur Weinprobe?
Ja. Wir sind weingetaucht in eine fremde Welt. Ich wollte ganz viele Weinwortspiele
machen. Kannst du doch machen.
Mache ich jetzt weiter, ne?
Okay, das kannst du machen. Es war ja übrigens nicht meine erste Weinprobe.
Ich meine schon.
Ja, ich hatte ja mal eine in Barcelona gemacht und ich sag mal so, ich habe am Ende erstmal ein großes Glas Hefeweizen getrunken, um halbwegs wieder klarzukommen. Also da hat mich das auch schon nicht so, es hat mich nicht zum Weiterwein, nee, es hat mich wirklich nicht abgeholt, es tut mir leid. Nichtsdestotrotz, Steffi und ich Wir waren zur Weinprobe. Es war Incentive und Reportage zugleich. Wir waren bei Torgetes von den Weingaleristen in Hamburg. Und wie immer sei gesagt, es gibt auch andere tolle Weinläden, wo wir das hätten machen können. Was weiß ich, Ruck, Weinyard, Villa Verde, wo auch immer. Aber irgendwo muss man hin. Also waren wir bei Torge und da haben wir, also Savoir-Vivre haben wir gemacht. Wir saßen in so einem kleinen Hinterstübchen vor vielen Gläsern, einem Eimer Weißbrot und einem Spuckbecher. Und ich bin mit einer ehrlichen Ansage in den feuchtfröhlichen Abend gestartet. Wir legen mal los. Wenn ich dir jetzt sage, ich bin A, Raucherin und ich trinke am liebsten süße Weine, würdest du mich mit beiden Dingen am liebsten direkt schon wieder rausschmeißen oder ist Hoffnung nicht verloren für mich?
Also wenn du mir das bei unserem ersten Date sagen würdest, würde ich auf die Uhr gucken und hoffen, dass mich jemand anruft, dass ich das Date absagen kann.
Okay.
Es sei denn, du sagst, du bist Zigarrenraucherin und hast welche aus Honduras da und du trinkst ein Passito, das sind die Süßweine aus Italien, dann würde ich sagen, okay, das geht in die Verlängerung.
Okay, also Passito kann ich mir schon mal merken, das sind süße Weine aus Italien, da muss man sich nicht für schämen, wenn man die gerne trinkt.
Nein, Süßwein ist überhaupt nichts Negatives.
Okay,
das hat damit jetzt nicht so viel zu tun.
Wir holen dich aber jetzt auf die andere Seite.
Okay.
Oder was trinken wir denn heute?
Wir fangen mit einem leichteren Wein ein und gehen dann mit Weißwein fängt man an.
Okay.
Leichteren Wein, dann geht man Weißwein immer ein bisschen kräftigere, säurebetonte Weine rein. Dann kommt ein Rosé, dann fängt man bei den Rotweinen an, dort auch von den leichten in die kräftigen und dann erst ein Süßwein.
Meine Frage, was trinken wir denn heute schön? Das war sehr optimistisch, weil dazu kam es ja erst 2 Stunden
mein
später.
Mein Gott, Wahnsinn.
So, guck mal, wie unterschiedlich. Ich habe mich aber auch nicht so ganz beliebt gemacht, weil ich ja mit meinem Aromarad ja ausgerüstet war wie ein Holland-Tourist mit Funktionskleidung, ein Leatherman, also so ein bisschen overperforming. Hat ihn auch misstrauisch gemacht. Muss man
stimmt, das stimmt.
Sagen.
Aber es war uns am Ende wirklich von Nutzen. Also ich sag's direkt, ich wäre ohne das Aromarad wäre ich lost gewesen, hätte ich nur noch die Schultern gezuckt.
Ich denke, Aromarad werden nach dieser Sendung nicht mehr verfügbar sein.
Glaube ich auch. Die werden weggehen wie geschnitten Brot. So, also Torge hat eingeschenkt und dann wurde aber, wie Steffi gerade schon angekündigt hat, erstmal sehr ausgiebig über den Wein gesprochen, bis man überhaupt mal auf die Idee kam, den jetzt auch mal probieren zu wollen. Denn Torge hatte Fragen.
So, wie würdet ihr die Farbe jetzt hier beschreiben?
Weißweinfarbe.
Schon mal nicht so verkehrt und da bist du immer richtig.
Champagnerfarben. Aber ja, ist
leichte Champagnerfarbe.
Ja?
Also
okay.
Hell. Es ist ein helles Gelb. Klar. Es hat jetzt keine Bernsteinfarbe. Bernsteinfarbe beim Weißwein wäre so ein Indiz, der Wein ist ein bisschen älter.
Ah.
Irgendwann verändert sich bei dem Wein ist ein Naturprodukt, verändert sich die Farbe. Und je nachdem, wie der Wein ausgebaut ist, es gibt eben leichte Weine, die sollst du auch in 1-2 Jahren trinken, die sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Und dann gibt es Weine, die können sich extrem lange entwickeln. Ich habe jetzt Rotweine gekauft, die lasse ich im Keller 30 Jahre lang liegen. Ich bin Grundoptimist. Aber beim Weißwein ist es so, je älter so ein Wein und die Farbänderung kann bei manchen erst nach 6-7 Jahren eintreten, bei anderen schon 4-5 Jahre. Aber du weißt dann, der Wein ist ein Ticken älter. Älter heißt nicht schlecht, aber er heißt, es hat sich ein bisschen was verändert. Und ein Weißwein lebt über Frucht, Säure und Alkohol. Und ein Rotwein, wir werden das nachher merken, über Frucht, Gerbstoffe und Alkohol.
Tannin?
Tannin. Hammer.
Oh Gott, ja. Weil
ja, was habe ich mich vorbereitet? Aber guck mal, da kann ich die Weine, die ich bei uns in der Laube vom Vorbesitzer gefunden habe, jetzt langsam aber auch entsorgen.
Ich werde gleich sagen, dass der mussiert und dann werde ich mich wohlfühlen.
Ja,
es wird falsch sein.
Also, hier seht ihr erstmal jüngerer Wein.
Ja.
Weil nicht.
Weil hell.
Weil er hell ist.
Mhm.
Na, keine Bernsteinfarbe.
Wie jung ist er denn, Torge?
Das ist ein 2021er.
Guck mal, das war ein sonnenreiches Jahr.
Ja, da hat es relativ stark geregnet, 21.
Okay.
Da ist er die A untergegangen. An der hellen Farbe sehe ich nicht älter, nicht im Holz ausgebaut.
Tütu, hell, nicht im Holz ausgebaut und sehr jung.
Ich dachte, das wäre richtig gut, wenn ich sage, es ist ein sonnenreiches Jahr gewesen und dann war das aber dieses schlimme.
Hast du gar nicht gemerkt?
Oh Gott, das war mir ganz unangenehm. So, Torge hat uns dann mal einen niedrigschwelligen Einstieg gewährt und zwar indem er uns erzählt hat, wie man das Glas überhaupt hält. Steffi, du hast eine Wortmeldung.
Ja, ich erwische mich ja selber immer bei einem sehr burschikosen Umgang mit einem Weinglas, so als hätte ich gerade tatsächlich ein Fundament für die Tiefgarage gegossen. Also ich habe den sitzt gerade auf einem umgedrehten Mülleimer. Ja, mir passiert das manchmal, dass ich den nicht am Stiel fasse.
Genau, das kann er gar nicht haben.
Neulich auch wieder im französischen Film sogar, habe ich ausgeschaltet. Da hat sie so Wein getrunken. Ich bleib
ab welcher Uhrzeit kann ich so einen Wein trinken?
So? Wenn du voll verliebt bist und dir das alles Jacke wie Hose ist und alles egal ist, dann kannst du sowas auch machen. Also erstmal riechst du vielleicht was anderes raus. B, du erwärmst hier dann aber auch den Wein.
Ja, das ist scheiße. Na, das kann ich gar nicht haben.
Du erwärmst den Wein so ein bisschen und Patschehändchen.
Ja.
Deswegen unten am Stiel.
Okay.
Ich rieche erstmal so dran, dass ich nicht drehe. Welche Aromen nehme ich hiermit auf?
Kommt jetzt das Aromarad.
Mhm. Jetzt kommt das, ja, Hammer.
Also,
und ihr seid so dermaßen gut vorbereitet.
Das haben wir mitgebracht, müssen wir einmal sagen. Ne? Torge hat uns das hier nicht hingelegt.
Also für mich ist das was Fruchtiges.
Ja, sehr schön.
Ja, dann sage ich auch was Fruchtiges. Ja. Ist wirklich wie bei Glücksrad. Ich sage auch, was Steffi sagt.
Ja, ja. Es gibt so, sagen wir so 5 Oberrubriken, die du im Wein mit rausschmecken kannst. Das eine ist eben fruchtig, was ihr richtig gesagt habt, auch hier. Fruchtig wäre eben Birne, Apfel, Kiwi. Dann hast du Gemüsegewürze wie Paprika oder weißer Pfeffer. Spannend. Den weißen Pfeffer oder Pfeffer hat zum Beispiel, den riechst du raus und schmeckst du auch raus in einer für mich interessantesten Trauben in Österreich, das ist der grüne Veltliner. Mhm. Und dann hast du blumig. Blumig ist Rose, das hast du zum Beispiel im Gewürztraminer. Dann hast du animalische Noten, was ich auch schon cool finde. Wisst ihr ungefähr, was das sein könnte?
Nein, Moschus.
Moschus, Moschus, Butter,
Tabak.
Leder.
Ach, das riecht nur ich wieder.
Und dann hast du Röstaromen. Und die kommen daher, wenn ich den Wein auch im Holz ausbaue. Das ist geröstetes Brot, Kaffee, Tabak, Kakao.
Klingt für mich jetzt erstmal überhaupt nicht erstrebenswert, dass ein Wein nach geröstetem Brot und Tabak riecht. Aber da hat ja jeder einen anderen Geschmack. So, wir haben uns die Farbe angeguckt und dann haben wir gerochen.
Steffi, dann haben wir noch geschwenkt.
Wir haben geschwenkt und gerochen, genau. Was war nochmal der erste Wein? Müller-Thurgau oder was war das?
Müller-Thurgau, dieselbe Traube wie der Rivaner.
Steffi hat aufgepasst.
Du sitzt einfach letzte Reihe, ne?
Ja, wirklich im Weinseminar sitze ich allerletzte Reihe. Aber ich habe mitgeschwenkt und mitgerochen, spaßeshalber.
Und dann haben die Aromen geballert.
Den Alkohol habe ich jetzt gerade doll rausgekommen.
Du riechst andere Sachen damit raus. Ne? Also immer einen Tick mehr. Zuerst die ersten leichten Aromen. Dann, wenn du rumdrehst, steigen die flüchtigen Aromen hoch. Die greifst du nochmal raus. Ich nehme auch gerne die Brille ab. Sieht auch intellektuell wesentlich höherwertig aus.
Und dann steckt man richtig einen halben Kopf da rein.
Ja. Manche riechen mit offenem Mund, sieht nicht so brutal intelligent aus. Aber wenn du mehr rausriechen kannst, gut.
Also Eitelkeit muss man ablegen, auch bei so einer Weinprobe, wenn man es richtig machen will.
Ja, oder auf einer Party, auf deiner Party bleiben, nimmst du die Flasche, nimmst das Glas, gehst in eine stille Ecke oder zur Toilette, drehst schön, holst alles raus und dann kannst du das ganz anders machen. Draußen wieder, ein auf Angeber, aber Eitelkeit nein. Okay. Also versuch möglichst viel aus dem
ganzen Körper zu riechen.
Nimm alles mit raus.
Okay.
So, und man sollte mehr rausriechen, wenn du es eben bewegst, weil die flüchtigen Aromen hochsteigen. Und jetzt hat man den auch geruchstechnisch zugeordnet.
So, und zu dem Zeitpunkt hatten wir also noch keinen Schluck Wein getrunken, aber ich habe schon mein eigenes Körpergewicht in Weißbrot gegessen.
Das stimmt.
Wirklich?
Und
soll man ja neutralisieren. Ne? Meine Grundlage war eine Schüssel Smacks an dem Tag. Also es war wirklich gut, dass da ein bisschen Weißbrot noch stand.
Ohne Weinbegleitung. So ein Weintasting, da lernt man genauso sicher einen neuen Partner fürs Leben kennen wie beim Ecstatic Dance. Man muss die Eitelkeit beiseite schieben.
Ja.
So, ich glaube, da würde ich auch niemanden kennen.
Mir war das auch richtig peinlich. Wir haben ja gespuckt mit. Nee, du hast gar nicht, ne? Du hast. Ich habe dich
nicht. Aber ich habe wahnsinnig.
Wenig genippt.
Wahnsinnig
nur, ne?
Kleine Schlücke.
Ich habe dann irgendwann. Dann stand da immer dieser Spuckbecher und. Aber Torge hat da auch nie reingespuckt, keiner von euch. Aber wir haben den immer genutzt, um die Reste aus den Gläsern da reinzukippen, bevor der nächste Wein kam. Und habe ich wirklich nochmal gefragt zwischendrin, darf ich da jetzt reinspucken? Weil ich habe mich dabei so geschämt. Ich habe das richtig so, weil ich so dachte, der edle Tropfen. Aber ich hätte das nicht alles trinken können. Ist ja auch Alkohol drin.
Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Und je mehr Alkohol, desto mehr, und die Amis sagen, Mouthfeeling hast du auch. Also desto mehr Nachhall hast du auch. Der Mund nimmt, der Wein nimmt dich einfach gefangen über den Alkohol. Und du kannst dementsprechend auch so einen Pi mal Daumen zuordnen, welches Jahr oder auch welche Gegend. Sonne, Photosynthese, Photosynthese, Zuckeraufbau, und der Zucker wird ihr umgewandelt in Alkohol. Und hier haben wir jetzt rausgerochen, trocken, da war nichts Süßes, also muss beinahe der ganze Zucker in Alkohol umgewandelt werden. Und jetzt gucken wir nach und jetzt drehen wir das Glas nochmal so ein bisschen und jetzt sehen wir hier eigentlich kaum Schlieren runterlaufen.
Kirchenfenster. Ich mach Weinbingo.
Oh wow.
Aber schon, ich würde sagen, wirklich halb Bingo schon erreicht. Ich habe jetzt hier mal einen Wein. So, da läuft es ein bisschen langsamer runter.
Hast du Torger ganz hier so einen Rotwein gebracht?
Ja, hier oben. Hier oben siehst du, seht ihr das so gegen das Licht?
Ja, ja. Dann läuft es so ein bisschen runter.
Das läuft jetzt ein Tick. Jetzt fängt das an. Jetzt läuft es runter. Die Nasen, Kirchenfenster, die sind enger beieinander. Es läuft langsamer runter. Wenn man jetzt hier wieder reinriecht, da riecht auch nichts Süßes raus.
Nee, ach, das riecht aber lecker.
Der ist trocken dort. Steffi auch einmal. Sprich, da ist mehr Alkohol drin.
Ich kann übrigens noch erzählen, dass ich natürlich nachher den Spuckbecher mitgenommen habe, eingetuppert und zu Hause einen fruchtigen Cuvée präsentiert habe.
Das lassen wir
habe.
Nicht
bei
verkommen.
Bei mir verkommt gar nicht.
Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir übrigens auch noch nichts getrunken. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange mit einem Glas in der Hand irgendwo gesessen, ohne es zu trinken. Das war wirklich, zweimal hatte ich schon fast die Zunge drin. Ja. Weil wirklich, das kann mir nicht mehr beherrschen jetzt.
Du hast auch, das hatte ich vorher gar nicht gemerkt, du hast auch gerade in diesem Take immer gesagt, kann ich es trinken?
Ja, das habe ich auch gerade erst gehört. Wieso? Ich dachte immer, jetzt muss man doch auch irgendwann mal probieren. Wir haben 8:30. Naja, wir haben es halt alles richtig genossen. So, dann durften wir nämlich. Aber nicht einfach runterschütten, natürlich, um Gottes Willen.
Luft reinziehen. Das, was ihr vorhin gesagt habt mit Drehs, kommt mit Luft dran. Du riechst mehr. Der Wein öffnet sich. Und wenn du hier das auch noch machst, dann verteilt er sich ganz anders im Mund, kommt mit den einzelnen Rezeptoren in Kontakt und du kriegst auch mal mehr Geschmack raus.
Hast du ihn jetzt durch die Zähne nach hinten gezogen?
Ja, also man sollte das vielleicht auch üben, bevor du nachher einen Hustenanfall hast und ins Mikro rein niest. Vielleicht probieren. Und man sollte auch hier nicht, finde ich, übertreiben, wenn ich da ein paar Kollegen sehe, die bei einfachen Wein, da brauche ich jetzt nicht stundenlang was rein interpretieren und da kann ich noch so lange durch die Zähne schlürfen. Er wird dadurch nicht anders. Okay. Da kommen keine anderen Nuancierungen.
No. Jetzt geht's los.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich fühle mich richtig beobachtet schon Tage. Ich habe das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht. Aber ich habe Luft durchgezogen und schmeckt nach Weißwein für mich.
Schmeckt nach Weißwein, finde ich auch sehr schön. Man kann, es gibt auch Weine, wir machen auch teilweise Blind Tasting, da hast du ein schwarzes Glas und dann musst du rausschmecken, ob es Rotwein ist oder Weißwein. Okay. Ist ein Weißwein. Jeder Weißwein hat eben eine Frische, eine Säure. Ja, das ist ja der Unterschied zu Rotwein, die Gerbstoffe haben, so die Ledernote, als ob du denkst, du hast solche Gucci-Tasche im Mund.
Mag ich lieber.
Gucci-Tasche im Mund.
Ja. Wenn Wein, dann lieber Rotwein oder Rosé, aber den hat er ja für hinten aufgespart und fängt ja erstmal mit Weißwein.
Es ist so eine Choreografie, er hat auch gerade kurz über Gläser geredet.
Ja.
Kann ich sagen, aus dem Pappbecher geht nicht, das habe ich gelernt, das habe ich mir aber schon gedacht.
Ja, das ahnte ich auch.
Und nach oben hin ist alles offen, hat uns dann zwei Gläser gezeigt, die
wie
jeweils...
Wie hießen die noch? Ach,
ist
egal. Ne?
Ist egal, das war auch eine Marke. Ah. Die, wo es für jede Rebsorte gab es ein anderes Glas und die kosteten dann 65 Euro das Stück.
Genau. Ist keine Geldabzocke, glaube ich nicht.
Ich denke, in dem Segment kann man noch ein bisschen Geld machen.
Ja.
Weinproben auf dem Sub, Wein-Yoga.
Ich sehe uns beide mit einem schönen Weinglasstand auf dem Weihnachtsmarkt. Was hältst du davon, Steffi? Bist du dabei?
Das finde ich wunderbar.
Naja, also wir waren erstmal bei Weißwein und ihr wisst ja, da gibt es ja von bis.
Wir reden von 4 Kategorien. Trocken, das ist 0 bis 9 Gramm Restzucker pro Liter. Dann haben wir halbtrocken. Das ist 9 bis 18 Gramm Restzucker pro Liter. Dann haben wir lieblich.
Da komme ich ins Spiel.
Jetzt ist sie dabei. Ja. Jetzt geht's ab. 18 bis 45 Gramm Restzucker pro Liter. Und jetzt kommt, jetzt bist du eigentlich doppelt gefangen, Anne, sondern das ist jetzt süß. Okay. 45 bis oben offene Richterskala.
So Dessertweine sind
da das. Da geht es um die Dessertweine. So. Genau.
Schön Sangria.
Das ist auch ein Getränk, sagen manche.
Da hätte er mir am liebsten den Stuhl und den Popo weggezogen, als ich es mir gesagt habe, aber es war auch nur ein Witz. Ich habe all mein Wissen zum Thema Dessertwein, natürlich wie alle normalen Leute, aus Dinner for One.
Und ich mache keine Witze über Sangria, weil ich mag das. Ich verstehe gar nicht, warum ich mich deshalb so schlecht fühle.
Ich glaube, weil es einfach nicht unter Wein zu verbuchen
ist. Nein,
ist
es, glaube ich, auch nicht. Es ist für mich
Mickey Mouse
Mickey Mouse Getränk, ja. Genau. Es ist wie im Prinzip ein Obstsalat mit Alkohol.
Richtig.
Gut beschrieben, oder? Naja, was für Torge übrigens auch ein Verbrechen am Wein ist, weil ich hatte den Eindruck, dass meine Vorliebe für Sangria für ihn ein Verbrechen am Wein ist, ist Schorle, und zwar mit der falschen Weinsorte.
Wenn jetzt hier jemand rankommt und möchte einen Wein haben, hatten wir neulich auf einer Feier, das war ein Chablis. Chablis ist ein kleines Dörfchen im Burgund, die machen perfekte Chardonnays, also die machen Chardonnays, ob er perfekt ist, hängt auch vom Winzer ab. So sind ein bisschen höherpreisig. Und wir haben hier ein Chablis, Weingut Hamelin, alte Reben vom Großvater gepflanzt, 87 Jahre alt. Für mich ein erlesener Tropfen. Jedenfalls wollte die Frau gerne mit dem Wein eine Schorle machen.
Welche Weine, sagst du, kann man gut ohne schlechtes Gewissen zu einer Schorle machen? Und ja, wo sagst du, da hört's auf?
Was ihr zu Hause macht, das, was euch schmeckt. Ich kenne jetzt all unsere Winzer persönlich. Ich weiß, wie die arbeiten. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und wenn ich so sehe, die Rebe, 87 Jahre alt, was hat die schon alles erlebt? Und wenn da eine Person dann eine Schorle draus trinken will, nicht hier.
Dann knallt. Okay.
Hast du rausgeschmissen?
Sie ist aber von der Feier relativ früh gegangen.
War sie früh gegangen?
Er hat einen Pferdekopf im Vorgarten.
Also wenn ihr mutig seid, einfach mal eine schöne Chablis-Schorle bestellen. Warum nicht? Und dann haben wir noch was gelernt, Steffi, und zwar vinieren war doch das Wort, oder?
Oh ja, vinieren, das ist spülen mit Wein. Das hat mir gut gefallen. Hau
das
raus.
Fanden wir luxuriös.
Und jetzt sagt er, oh, Torge, kriege ich nochmal einen Weißwein hinterher. So, ihr seht, da bleibt immer was über.
Ja. Na,
immer so ein zauberkleiner Stoff.
Ja, egal. Man macht doch nicht Weißwein jetzt ins Rotweinglas, oder?
Tust ein bisschen von dem Wein rein, den du trinken möchtest. Hier Riesling. Dreh so rum. Und jetzt nimmt das Glas den Geschmack des Weines an, den ich trinken möchte. Und jetzt schütte ich aus.
Torge hat gerade ein quasi dreckiges Rotweinglas mit Weißwein gesäubert.
Viniert.
Ja. Hätte mein Vater mir aber aufs Maul gehauen, muss ich wirklich sagen.
Aber das macht man so. Das erste Mal, als ich damit in Kontakt kam, ich habe mal bei Biolek gearbeitet und dann hatten wir auch den ersten Wein und damals hätte ich alles getrunken, mir Jacke wie Hose, und er schenkt ein, wir probieren, stoßen an und dann meint er, nee, der schmeckt ihm nicht. Und dann schüttet er ihn weg. Und ich, mir doch egal, ob er ihm schmeckt oder nicht. Nimmt aber auch mein Glas, schüttet das auch weg. Und ich, okay, sag mal nichts, das ist Alfred. Und dann nimmt er eine andere Flasche, macht das, was ich gerade gemacht habe, vinieren, schüttet das Ding wieder weg. Und da habe ich nur gesagt, das wird ein Scheißabend. Und dann hat er mir aber erzählt, das ist vinieren und das macht man so.
Da war er aber bass erstaunt.
Dass unser Sommelier beim großen Alfred Biolek gelernt hat.
Ja, das auch, aber vom Vinieren hauptsächlich. Ich hätte wirklich gedacht, da ist die Todesstrafe drauf, dass man da irgendwie mit so einem hochpreisigen Rotwein sich den alten Grauburgunder aus dem Glas wäscht.
Außerdem hat uns Torge ja auch erzählt, dass er, wenn er mit dem Flugzeug fliegt, immer sein eigenes Glas mitnimmt.
Das fand ich stark, genau.
Ich
und hat er nochmal erklärt, dann war ich nämlich erst irritiert, weil ich dachte, komm mal da mit dem Glas, also mit dem Glas rein, Stichwort Sicherheitskontrolle, und hat auch gesagt, nee, das wäre dann so irgendeine bestimmte Art von...
Doch, bei manchen Fluglinien schon.
Ja.
Nur nach Amerika ging es nicht mit dem Glas.
Da würde ich gerne mal daneben sitzen, wie so der ein oder andere Flugbegleiter, die ein oder andere Flugbegleiterin guckt. Ich fliege ja am Montag nach Lissabon in Urlaub. Nehme ich mein eigenes Weinglas mit.
Und das ist das Fazit.
Also beim Kauf ist auf jeden Fall die Bückzone zu vermeiden. Und Weine mit schwarzem Adler sind schon mal nicht ganz scheiße. Auf Guts- oder Erzeugerabfüllung könnt ihr achten, steht innen drauf. Die Frage solltet ihr euch stellen, ist es ein Begleitwein oder ein Unterhaltungswein, der das Belastungsgeschenk vergessen machen möchte. Bevor ihr ins Beratungsgespräch geht, zum Beispiel mit einem Sommelier, mit einem Menschen, der euch auch Essen serviert oder im Geschäft, erstmal selber fragen, was schmeckt mir eigentlich und was schmeckt mir nicht. Wenn ihr ins Geschäft geht, 10 Euro für eine Flasche wäre schon angesagt, und den Preis solltet ihr auch direkt kommunizieren, nicht dass der nachher das so üble erraten. Das ist so ein Klassiker für mich übrigens, dass ich sage, ja, Preis ist mir egal, und nachher steht da 29 Euro auf der Uhr, ist mir zu peinlich und ich bezahle das.
Ja, oh Gott, das kenn ich auch.
Und muss den Rest der Woche Toastbrot mit Nutella essen.
Ja.
Auch Weine mit Schraubverschluss können korken, und ohne Aromarad gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Anne, bitte.
Ja, ich habe einfach mal random alle meine kleinen und großen Learnings aus der Weinprobe zusammengefasst. Alle Angaben ohne Gewähr, weil ich weiß nicht, ob ich es richtig alles verstanden habe. Bei Weißwein, je älter der Wein, desto dunkler die Farbe. Weißwein funktioniert über Fruchtsäure und Alkohol, Rotwein über Frucht, Gerbstoff und Alkohol. Stimmt doch, Steffi, oder?
Bisher habe ich nichts hinzuzufügen.
Okay, ich dachte, bisher habe ich nicht zugehört. Glashaltung ist alles, wer oben anfasst, verliert. Mit dem ganzen Körper riechen, also ruhig richtig mit der kompletten Nase ins Glas. Nach dem Schwenken aufs Glas achten, je langsamer die Schlieren ziehen, so am Glas, desto mehr Alkohol ist drin. Habe ich so verstanden?
Kirchenfenster. Tränen kann man auch sagen.
Beim Probieren ruhig mal Luft reinziehen. Sieht blöd aus, tut aber nochmal was fürs Geschmacksempfinden. Weinschorle ist eine gute Sache, aber mit der falschen, beziehungsweise ich sag mal zu besonderen Weinsorte, ist es ein Verbrechen am Wein. Gebt ruhig mal auf einer Party an, indem ihr viniert, also euer benutztes Weinglas mit einer neuen Weinsorte quasi auswascht. Und wenn ihr eine Weinprobe macht, nehmt euch Zeit, wer durstig hinfährt, braucht erstmal Nerven aus Stahl. Denn wirklich, bis zum ersten Schluck hat es da eine Stunde gedauert, ne?
Ich habe noch eine Frage an dich persönlich. Mhm. Es ist ja so, dass du früher zumindest immer um 12 Uhr zum Mittagessen gegangen bist, ne?
Boah, das ist aber schon lange her, ja.
Du hattest einen Zettel in deinem Büro, wo von mir drauf stand, nur Rentner gehen um 12 Uhr in die Kantine, richtig?
Ja, richtig.
Und ich habe da noch eine Ergänzung. Ich glaube, auch nur Rentner sagen anfest.
Habe ich das gerade gesagt?
Ich dachte, es heißt anfasst.
Jetzt pass mal auf, was du gerade machst. Mitten im Podcast. Wir haben ja noch 2, 3 Sachen zu erzählen. Kritisierst du mich? Das ist genauso gefährlich. Stell dir die Situation vor, dass du in einem Restaurant bist, du hast ein 3-Gänge-Menü und nach der Vorspeise denkst du schon, das schmeckt alles scheiße. Es ist gefährlich, sich schon nach der Vorspeise zu beschweren, weil dann spucken die dir einen Hauptgang und ins Dessert. Und dass du mich jetzt kritisiert hast, wo wir hier noch 10 Minuten zusammen haben, das ist mutig von dir, mein liebes Freundin, das sage ich dir direkt.
Aber die 2 Sätze, die ich mir jetzt zu erzählen habe, kann ich nur fast alleine machen. Ich liebe dich auch so mit diesem... Mit diesem altmodischen Sprachfehler. Denn im Allgemeinen ist ja so, fühle ich mich dir zu 100% unterlegen.
Weil ich ein engelsgleiches Geschöpf bin.
Weil du, genau. Das macht dich menschlich. Das macht dich, ja, einfach mal Mensch sein.
Aber diesem
Lange Zeit dachte ich, so diepe Sinnsprüche existieren ausschließlich, um ausreichend Stoff für Wandtattoos, Kalender oder Arschgeweiher zu haben. Aber Gottlob, da kam der Podcast Carpe Wort und hat mich eines Besseren belehrt. Vielen Dank schon mal an die Kollegen.
Carpe Wort wird produziert von unseren Kollegen und Kolleginnen beim WDR und die Hosts Laura Cassez und Dennis-Peter Zelker nehmen in jeder Folge einen Sinnspruch komplett auseinander. Ich habe mich mal durch die letzten Folgen gehört, Steffi, und trage dir jetzt die besprochenen Sinnsprüche vor. Du entscheidest jeweils, welchen davon du dir tätowieren und welchen du dir an die Wand kleben willst, okay?
Ja.
Okay. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Das ist so ein Klassiker, den ich mir auf jeden Fall tätowieren lassen würde.
Wohin?
Erst würde ich sagen, auf die Arme, aber da steht bei mir schon, ist die Kaffeemaschine aus und hast den Schlüssel eingesteckt, deshalb bleibt nur noch der Nacken.
Der Nacken.
Es bleibt nur noch der Nacken.
Dann habe ich noch, unser Schicksal liegt in den Sternen.
Das ist so schrecklich.
Ja, aber wo, Tattoo oder Wandtattoo?
Ja, dann in dem Fall natürlich Wandtattoo mit fluoreszierenden Buchstaben über dem Bett. Also wenn schon, denn schon.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Da weiß ich jetzt auch nicht. Da gehen mir auch die Ideen aus.
Okay.
Mein Körper ist ja auch sehr klein.
Da passt nicht viel drauf.
Da passt natürlich nicht viel. Ja, bitte überlegt euch einfach gut, welchen Sinnspruch ihr euch in den Nacken tätowieren lasst, mit welchem Motto ihr die Küchenwand schmückt. Und bevor ihr es tut, hört natürlich diesen Podcast. Carpe Wort vom WDR. Guter Podcast von guten Leuten kriegt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Brechdurchfall auf der ICE-Toilette, den Chef in der Sauna treffen, im Hocken in einer Badewanne duschen ohne Duschvorhang. Es gibt viele Dinge, die sind unangenehm, fast würdelos, aber den richtigen Thrill dieses durch Mark und Bein gehenden Unwohlseins kennt man erst, wenn man beim Sex erwischt wurde.
Weißt du, dass ich tatsächlich, wenn ich in der Laube bin, im Hocken duschen muss?
Da hockst du draußen, warte... Nee, verbirgt
ja, dann grüße ich. Dann sage ich, guten Morgen, Heiner.
Und da hockst
Hi,
du in
Rainer.
Einer kleinen Wanne?
Und nein, ich hocke unter so einer Campingdusche. Und na, jetzt ist raus.
Wann und wo genau können wir diesem Schauspiel Fall wohnen.
Meinst du, das wäre Instagold? Das mache ich für euch nächste Woche fertig. Das ist doch kein Problem.
Oh Gott, das wäre so schön.
Gut. Naja. Wir waren gerade beim Sex.
Ja, beim Sex erwischt werden.
Erwischt werden, ja, unangenehm. Oder jemanden beim Sex erwischen. Was wäre dir lieber? Das ist schön formuliert.
Das kommt auf die Besetzung an. Ich glaube, ich erwische lieber selber, als erwischt zu werden.
Ist das nicht so, dass das auch ein bisschen unsympathisch ist, weil dann stellt man sich ja über die drüber, die mit der schönsten Sache der Welt.
Der schönsten Nebensache der Welt, sagt man doch, oder?
Ja, naja, eigentlich ist es für den Fortbestand der Menschheit ist die schönste Sache Hauptsache der Welt. Aber es ist ein beeindruckendes Phänomen, wie betont lässig alle immer mit dem Thema Sex umgehen. Aber wenn so ein Live-Event mit Publikum draus wird, ist eher unangenehm. Ist niemandem recht so richtig.
Ich habe ja mal, liebe Grüße, meine Eltern beim Sex erwischt. Ja, da
wissen
war ich Teenie. Das wissen sie jetzt. Das ist jetzt in diesem Moment. Es war ein sonniger Sonntagmorgen. Ich wollte mir in der Küche was zu trinken holen und meine Eltern haben bei halb geöffneter Tür, ich sag mal, ihr Liebesglück zelebriert und mein Aufenthalt in der Küche, der dauerte dann wohl länger als geplant, Steffi. Da hatte ich dann gewartet.
Ah, ganz kurz, hat dir das damals Sorgen bereitet?
Nee.
Und jetzt denkst du so, ja cool, dass die
genau.
Sex hatten?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich war so 13, 14 oder so. Und da habe ich, glaube ich, noch gedacht, Gott im Himmel, lass es vorübergehen. So. Und heute denke ich, Mann, das ist doch schön.
Aber du hast es ihnen nicht erzählt.
Nee.
Also ich als Elternteil.
Du bist aber nicht mein Elternteil.
Wäre auch dankbar, wenn
deine Kinder nicht
das
sagen.
Dass wir nicht drüber reden würden.
Okay.
Ich wüsste auch gar nicht, was man dazu sagen sollte.
Aber jetzt so 20 Jahre später.
Wir haben uns gestritten.
Sehr körperlich, sehr körperbetont gestritten. Nichtsdestotrotz, Inflagranti ist eine komplexe Sache, psychologisch. Ich meine, wie reagieren, wie nicht reagieren? Ansprechen oder Klappe halten? Müssen wir uns alle locker machen? Oder müssen wir alle verdammt nochmal lernen, vernünftig die Tür zu schließen?
Wir suchen den Königsweg. Was tun, wenn versehentlich aus einem Moment der Zweisamkeit ein öffentliches Volksfest geworden ist? Kinder, Kollegen, Schwiegereltern, manche Leute finden es ja auch gut. Wie kann man denn danach wieder miteinander kommunizieren, sich unter die Augen treten, ohne vor Scham im Boden zu versinken, klären wir in der nächsten Folge vom Flexikon. Unsere armen Eltern, ich habe erzählt, das mit dem Knubbel, du mit dem Sex. Mal sehen, wer nach dieser Folge noch mit uns spricht. Sonst müssen wir einfach Eltern tauschen.
Das war unser erster Streit mit Mikros heute. Das erste Mal haben wir uns im Podcast gestritten.
Es ist halt einfach die Sprache einer Person, die mittags um 12
ich sag's dir nur,
Hühnerfrikassee essen geht.
Menschen
sind
schlagen sich oft auf die Seite des Opfers. Und ich bin in diesem Fall das Opfer.
Grammatik-Shaming.
Ich bin grammatikgeschämtes Opfer, genau.
Arme Frau.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme, Tabby Pilgrim.
Wie werde ich Barpianist? Wie erobere ich Herzen mit schwarz-weißen Tasten? Und warum braucht eine gute Erkennungsmelodie eigentlich nur drei Akkorde? Das alles sind Fragen, die in meinem Podcast nur am Rande interessieren und überhaupt sollst du dir gar nicht viele Gedanken machen. Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker und ich nehme dich mit auf eine musikalische Reise zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder Begleitung zum Einschlafen sein. Und dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten für dich dazu. Philipps Playlist, ideal zum sich wegträumen, eine kurze Flucht aus dem Alltag, eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.